Maurice Höfgen. Teuer. Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Lebensmittel, Heizen und Duschen. Seit 2021 wird der Alltag immer teurer. Viele müssen sich wegen der gestiegenen Kosten in Verzicht üben. Kein Wunder, dass die Inflation in aller Munde ist. Und wo Inflation gesagt wird, hört man immer auch, die Zinsen müssen hoch und die Schulden runter. Als sei völlig klar, dass das die einzigen Mittel sind, mit denen sich das Preisniveau in den Griff kriegen lässt. Aber ist das wirklich so? Wir erklären dir, was Inflation ist, wie sie gemessen wird und was ihre Ursachen sind. Außerdem räumen wir mit gängigen Mythen auf und verraten, welche Maßnahmen die Politik jetzt treffen muss. Die Inflationsrate und ihre Tücken. In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Inflation eine Krankheit. Wie das Fieber bei einer Grippe steigen die Preise. Der Arzt hat mit dem Fieberthermometer ein ziemlich zuverlässiges Messinstrument. Die Inflationsrate, das Messinstrument der Wirtschaft, hat dagegen ihre Tücken. Obwohl alles zunächst ganz einfach klingt. Die Statistiker vergleichen nämlich das Preisniveau an einem Stichtag mit dem Preisniveau exakt ein Jahr zuvor. Der Unterschied ist dann die Inflationsrate. Also wenn das Preisniveau im Mai 2023 5% über dem vom Mai 2022 liegt, dann herrscht im Mai 2023 eine Inflation von diesen 5%. Soweit, so gut. Aber welche Preise werden herangezogen, um das Preisniveau zu bestimmen? Natürlich kann kein Statistiker die Preise von allen Produkten in Deutschland herausfinden. Deshalb wird für das Preisniveau der sogenannte Verbraucherpreisindex, kurz VPI, ermittelt. Dafür werden 650 Güterarten erfasst, zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung, öffentlicher Personennahverkehr, Mieten und Stromkosten. Jeden Monat erheben die Statistikämter über 300.000 Einzelpreise. Teilweise aus dem Internet, teils in Geschäften vor Ort. Diese Einzelpreise werden dann noch einmal gewichtet. Dafür führen alle 5 Jahre etwa 60.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einige Monate lang freiwillig Buch über ihre Einnahmen und Ausgaben. Die statistischen Landesämter errechnen dann daraus, für welche Dinge deutsche Haushalte durchschnittlich wie viel ausgeben. So macht zum Beispiel die Miete derzeit 20% der Ausgaben und damit des Verbraucherpreisindexes aus. Der nächsthöchste Posten ist Energie mit 13%, gefolgt von Kultur mit ungefähr 11%. Der Vorteil des Verbraucherpreisindexes ist der Pragmatismus. Mit ihm lässt sich das Preisniveau gut vergleichen. Es gibt allerdings tote Winkel, zum Beispiel eine staatliche Änderung der Steuersätze. So haben der Tankrabatt, das 9-Euro-Ticket und die Senkung der Umsatzsteuer die Inflationsrate während der Pandemie um 3% gesenkt. Das waren also effektive Mittel zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Allerdings waren das nur vorübergehende Maßnahmen. Als sie ausliefen, sprang die Inflationsrate schlagartig hoch. Das Problem ist, dass der Verbraucherpreisindex diese Besonderheit nicht reflektiert. Der Anstieg weist in diesem Fall nämlich nicht auf eine tatsächliche Inflation hin, also auf einen dauerhaften Anstieg der Preise. Vielmehr bildet er einen temporären Preissprung ab. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil eine tatsächliche Inflation und temporäre Preissprünge anders behandelt werden müssen. So wie eine Grippe trotz symptomatischer Ähnlichkeiten anders therapiert werden muss als eine Corona-Infektion. Du siehst also, die Inflationsrate ist zwar ein guter Anhaltspunkt für das Inflationsgeschehen, sie muss aber auch richtig interpretiert werden. Und genau das passiert in der Politik leider viel zu selten. Diagnose: Energiepreisschock. Wenn eine Ärztin Fieber gemessen hat, macht sie sich als nächstes an die Ursachenforschung, um die richtige Therapie zu ermitteln. Das ist bei einer Inflation genauso wichtig, weil falsche Diagnosen zu falschen Maßnahmen führen, die im schlimmsten Fall noch mehr Schaden anrichten. Fangen wir mit ein bisschen Theorie an. Es gibt 2 Arten von Inflation: die Nachfrageinflation und die Angebotsinflation. Erstere entsteht dann, wenn die Wirtschaft boomt. Die Menschen haben super Löhne, die Arbeitslosigkeit liegt auf einem Minimalniveau und weil es den Leuten finanziell so gut geht, sind sie in Kauflaune. Die Nachfrage nach neuen Gütern kann allerdings so sehr wachsen, dass sie das Angebot, also die verfügbaren Güter, übersteigt. Und wenn viele kaufkräftige Akteure etwas haben wollen, was nicht für alle reicht, dann können Unternehmen ihre Preise ohne großes Risiko erhöhen, denn sie werden ihre Ware auf jeden Fall los. Das passiert nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach, weil eine zu abrupte Preiserhöhung dazu führen würde, dass die Kundschaft lieber bei der Konkurrenz einkauft, die fürs Erste noch günstiger ist. Die Nachfrageinflation ist allerdings meistens nur ein theoretischer Fall. In der Praxis kommt es im Euroraum viel eher zur Angebotsinflation. Sie wird, wie der Name schon sagt, nicht durch die Nachfrageseite ausgelöst, sondern durch die Angebotsseite. Genauer, durch steigende Produktionskosten. Einfaches Beispiel. Bäckerin Elfriede verkauft ihre Brötchen für 30 Cent. Jetzt steigen allerdings die Gaskosten extrem, wodurch das Backen im Gasofen teurer wird. Bleibt sie bei ihrem Verkaufspreis, sinkt ihr Gewinn pro verkauftem Brötchen. Im schlimmsten Fall würde sie sogar ein Minusgeschäft machen, weshalb sie zu einer Erhöhung der Preise gezwungen ist. Und damit kommen wir zur Diagnose der seit dem Sommer 2021 ungewöhnlich hohen Inflationsraten im Euroraum. Sie wurden durch zwei Schocks ausgelöst, die sich enorm auf die Angebotsseite ausgewirkt haben. Zum einen Corona. Mit den ersten Lockdowns brach auch die Weltwirtschaft ein, wodurch die Nachfrage nach Öl und Gas sank. Natürlich nicht auf Null, weil wir Menschen auch dann Energie verbrauchen, wenn wir nicht eifrig Wirtschaftsgüter produzieren, aber eben auf ein niedrigeres Niveau. Als die Welt jedoch nach den ersten harten Lockdowns in den Produktionsmodus zurückkehrte, waren Öl und Gas plötzlich wieder gefragt. Die OPEC allerdings, die Organisation Erdöl exportierender Länder, weigerte sich, mehr Öl zu fördern, um der rasant steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Stattdessen verkauften die OPEC-Mitgliedstaaten lieber knappes Öl zu höheren Preisen. Verbraucherinnen und Verbraucher spürten das zum Beispiel beim Tanken. In Deutschland kostete der Liter Benzin im Dezember 2021 ganze 37 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Gaspreise schossen mit der explodierenden Nachfrage in die Höhe und vervierfachten sich an der europäischen Börse zwischenzeitlich. Und der zweite große Schock, der russische Angriffskrieg, hat die Gaspreise dann natürlich noch weiter nach oben getrieben. Das Problem: Gas hat vor dem Krieg ein Drittel des Energieverbrauchs der deutschen Industrie ausgemacht. Damit ist klar, dass sich hohe Gaspreise nicht nur auf die privaten Heizkosten auswirken. So wird Gas etwa zur Herstellung von Ammoniak benötigt, das wiederum für Düngemittel gebraucht wird. Mit dem Gaspreis steigen also auch die Kosten für Landwirtschaft. Und für viele Bereiche mehr. Die Ursache für die hohe Inflationsrate ist demnach ein Energiepreisschock. Er führte zu einem sprunghaften Anstieg der Produktionskosten, die Unternehmen mit einer Anhebung ihrer Preise auffangen wollen. Dazu konnte es nur kommen, weil europäische Länder wie Deutschland so abhängig von Energieimporten sind. Das bedeutet auch, dass es sich heute nicht um eine klassische Inflation handelt. Die Preise steigen nicht nach und nach über einen langen Zeitraum. Wir haben es stattdessen mit krassen Preissprüngen nach oben zu tun, die schon bald ein Ende haben werden. Doch das scheint in der Politik niemand so richtig zu begreifen. Die Entscheidungsträger klammern sich vielmehr an einem hartnäckigen ökonomischen Irrglauben. Das neoliberale Märchen von der Geldschwemme. Die Inflation erklären, ohne ein einziges Wort zur Geldmenge zu verlieren? Purer Wahnsinn. Das dürften all diejenigen denken, die nach wie vor glauben, eine Inflation werde dadurch ausgelöst, dass zu viel Geld im Umlauf sei. Diese Theorie geht auf den US-Ökonomen Irving Fisher zurück und wurde in den 60er und 70er Jahren vor allem durch Milton Friedman bekannt, den neoliberalen Vordenker schlechthin. Sie läuft unter dem Namen Monetarismus und ist bis heute weit verbreitet. So schrieben die Wirtschaftsjournalisten Tim Bartz und Christian Reiermann im Juni 2022 im Spiegel, der Gaspreisschock habe sich nur deshalb auf andere Güter ausweiten können, weil zu viel Geld im Umlauf sei. Damit bezogen sie sich in erster Linie auf die Europäische Zentralbank, kurz EZB. Deren Leitzins lag bei Erscheinen des Artikels bei 0%. Europäische Banken konnten sich also zum Nulltarif Geld leihen, wobei die EZB über unendliche Ressourcen verfügt, weil sie Geld jederzeit drucken oder am Computer erschaffen kann. Hierzu kam der umfangreiche Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB seit der Finanzkrise. Indem die Bank diese Anleihen kauft, spült sie Geld in die Kassen europäischer Staaten. Auch das erhöht die Geldmenge. Aber gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation? Falls du Zeit hast, such doch mal im Internet nach einer Grafik, in der die Geldmenge und die Preise in der Eurozone aufgeführt sind. Spoiler, du wirst sehen, dass sich die beiden Graphen total willkürlich zueinander verhalten. Ein linearer Zusammenhang ist einfach nicht vorhanden. Die Monetaristen begehen einen entscheidenden Denkfehler. Sie setzen Geldmenge und Geldumlaufgeschwindigkeit gleich. Wenn ein Bäcker einen Kredit aufnimmt, um einen neuen Ofen zu bauen, dann bringt er das Geld in den wirtschaftlichen Umlauf. Er zahlt es nämlich an den Ofenbauer und erhöht damit die Nachfrage. Jemand, der sich hingegen Geld leiht, um damit an der Börse zu spekulieren, gibt es zwar auch aus, allerdings eben nur am Finanzmarkt. Das Geld kommt nicht in den wirtschaftlichen Umlauf und erhöht damit auch nicht die Nachfrage. Unternehmen schrauben aber nur dann an ihren Preisen, wenn sich Angebot und Nachfrage ändern. Daraus folgt, dass die Geldmenge allein keinen Einfluss auf Angebot und Nachfrage hat. Erst wenn Geld wirklich ausgegeben wird, kann es überhaupt Preise beeinflussen. Alle werden ärmer. Oder doch nicht? Es gibt noch ein Narrativ, das sich hartnäckig hält, nämlich, dass die Inflation alle ärmer macht. Das stimmt allerdings nur zur Hälfte. Erst einmal, wenn alles teurer wird, dann können wir uns von unseren Gehältern weniger leisten. Diese müssten also mindestens in dem Maße steigen, wie es die Inflation tut, damit unsere Reallöhne gleich bleiben. Unter Reallohn versteht man das Einkommen im Verhältnis zum Preis der Güter. Wenn es jetzt heißt, dass die Inflation alle ärmer macht, dann ist das richtig, wenn man das Gesamtbild betrachtet. Erhöhen Gas- und Ölkonzerne aus dem Ausland die Preise für ihre Lieferungen, dann wird das importierende Land, zum Beispiel Deutschland, insgesamt ärmer. Egal, ob die Autobauer am Ende weniger Gewinn machen oder die Mehrkosten für ihre Produktion an die Kundschaft weitergeben. Insgesamt fließt mehr Geld ins Ausland und weniger davon bleibt in der eigenen Bevölkerung. Aber da schimmert schon das Problem durch. Wer am Ende wie viel der Mehrkosten tragen muss, wird in Verteilungskämpfen ausgefochten. Das Beispiel mit dem Autobauer zeigt das gut. Gibt er die Mehrkosten weiter, werden nur die Autokäufer ärmer, nicht aber der Autobauer. Vorausgesetzt natürlich, seine Verkaufszahlen sinken wegen der höheren Preise nicht. Doch genau das ist der Verteilungskampf. Werden den Kundinnen und Kunden die Preise zu hoch, dann bleibt der Autobauer auf seinen Autos sitzen und damit auf seinen Produktionskosten. Was allerdings zur Folge haben kann, dass der Autobauer die Löhne senkt oder der Belegschaft gleich ganz kündigt, womit er den schwarzen Peter wiederum an seine Mitarbeitenden weiterreicht. Du siehst, wer in einer Inflation ärmer wird, das muss erst ausgefochten werden. Wobei es leider normalerweise diejenigen mit den kleinsten Einkommen immer am härtesten trifft. Der Anteil ihres Einkommens, den sie für den täglichen Bedarf, wie zum Beispiel Lebensmittel ausgeben, ist viel höher als bei Menschen mit hohem Einkommen. Wer ein üppiges Gehalt hat, kann in Inflationszeiten am Ende vielleicht etwas weniger zur Seite legen. Wer aber ohnehin kaum etwas oder gar nichts zur Seite legen kann, der gerät in handfeste Existenznöte. So viel zu den Verlierern. Wer die Gewinner der aktuellen Energiekrise sind, klang ja schon an. Die Öl- und Gaskonzerne. Um nur ein Beispiel zu nennen. Der italienische Öl- und Gaskonzern Eni steigerte seinen Nettogewinn allein im ersten Quartal 2022 auf 3,58 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es nur 856 Millionen gewesen. So, jetzt haben wir eine genaue Diagnose gestellt, Verlierer und Profiteure der Inflation beleuchtet und erkannt, dass die Theorie des Monetarismus nicht stimmt. Aber was sind nun geeignete Mittel gegen die von Energiepreisen getriebene Inflation? Zinsen nein, Schulden ja. Die Zinsen müssen rauf. Das rufen Monetaristen überall. Und die Europäische Zentralbank folgt diesen Rufen inzwischen auch. Darüber hinaus sollen sich die Staaten um Gottes Willen nicht weiter verschulden. Denn das würde ja die Geldmenge noch weiter erhöhen und damit die Inflation anheizen. Ein Irrglaube, wie wir gesehen haben. Und weil die Monetaristen die Situation falsch einschätzen, setzen sie auch auf die falschen Maßnahmen. Wie ein Arzt, der eine Viruserkrankung mit Antibiotika heilen will. Schauen wir uns zuerst an, was Zinserhöhungen bringen. Zugegeben, sie würden wohl tatsächlich die Preise drücken. Aber auf wessen Kosten? Höhere Zinsen machen Kredite teurer. Das führt zu weniger Investitionen, sodass Unternehmen eher davon absehen, ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen. Der Bäcker verzichtet dann erstmal auf den neuen Ofen. Gleichzeitig sind Zinsen immer ein Anreiz, Geld zu sparen, statt es auszugeben. Beides, sinkende Investitionen und Sparanreize, würgen aber die Wirtschaft ab, weil die Nachfrage gedrosselt wird. Was das in Gang bringt, haben wir schon beim Autobauer gesehen. Wird er seine teuer produzierten Güter nicht los, dann muss er an anderer Stelle sparen. Und das sind dann meist die Löhne und Arbeitsplätze. Man muss es deshalb ganz klar sagen. Wer fordert, die Inflation mit Zinserhöhungen zu drosseln, der nimmt Opfer in Kauf. Und zwar in Form von Arbeitslosen. Dass diese Forderung nicht selten von Bankern mit fetten Jahresgehältern kommt, macht die Sache noch zynischer. Und die zweite Maßnahme, die Schuldenbremse, ist genauso verheerend. Denn wenn der derzeitige Energiepreisschock eines gezeigt hat, dann, dass etwa in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten viel zu wenig in erneuerbare Energien investiert wurde. Hätte Deutschland für diese Freiheitsenergien, wie sie sogar FDP-Chef Christian Lindner nennt, Schulden aufgenommen, dann wäre man um die exorbitanten Gaspreise herumgekommen. Diese Schulden wären also ein präventiver Schutz gegen die Inflation gewesen. Und ohne Inflation hätte die Bundesregierung auch keine Entlastungspakete in Milliardenhöhe schnüren müssen. Am Ende wäre man trotz anfänglicher Schulden viel günstiger davon gekommen. Investitionen sind also die wirklich wirkungsvollen Mittel, um die Ursachen der derzeitigen Inflation zu beseitigen und damit auch für die Zukunft vorzusorgen. Und um Investitionen zu ermöglichen, müssen erstens die Zinsen runter. Und zweitens darf es keine Begrenzung von Staatsschulden geben. Wir hoffen, dass du nun ein besseres Verständnis in Sachen Inflation hast und dass du dich von den zwei am weitesten verbreiteten Märchen nicht in die Irre führen lässt. Die Inflation macht eben nicht alle ärmer, sondern meistens nur die Schwächsten. Und die neoliberale Theorie des Monetarismus wurde längst durch die Wirklichkeit widerlegt. Leider wurde die Politik jahrzehntelang von Anhängern dieser Theorie beraten und leitet aus ihr immer noch die falschen Maßnahmen zum Umgang mit der Inflation ab. Umso wichtiger sind fachlich korrekte Analysen und Diagnosen der wirtschaftlichen Situation. Die zentralen Erkenntnisse unserer Analyse lauten: Wir erleben seit 2021 keine klassische Inflation, bei der die Preise allmählich steigen, sondern einen Energiepreisschock. Und um diese Ursache zu bekämpfen und ihr in Zukunft vorzubeugen, muss massiv in erneuerbare Energien investiert werden. Koste es, was es wolle.